Leute, ihr werdet es nicht glauben, tatsächlich wurde ich schon wieder erkannt.
Cool. Von wem?
Von einer Seminarleiterin. Ich habe nämlich gestern ein Seminar belegt zum Thema kooperatives Zusammenarbeiten.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Lorien. Freut mich. Und kannst du jetzt denn total kooperativ zusammenarbeiten?
Aber was ist denn, also das freut mich auch sehr. Nein, das freut mich wirklich sehr. Aber was jetzt ist kooperatives Zusammenarbeiten? Also zusammenarbeitendes Zusammenarbeiten. Was lernt man da? Zusammenarbeiten?
Ich habe tatsächlich extrem viel gelernt. Also das war sehr aufschlussreich und es wurden viele Werkzeuge mitgegeben, wie das in Zukunft besser klappt. Mit euch klappt das natürlich eh schon wunderbar. Aber ich habe trotzdem eine Sache mitgenommen, die ich an euch weitergeben möchte, weil ich glaube, dass auch ihr davon noch ein bisschen was mitnehmen könnt. Und zwar erst verstehen, dann verstanden werden.
Das ist schön. Ja, ich habe es verstanden. Das finde ich schön. Ich finde es, ich erkläre es ihr Blume, während das Intro läuft. Vielen Dank.
Genau. Intro ab und liebe Grüße.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Herzlich willkommen, Blume, zu einer neuen Folge unseres intergalaktischen Podcasts. Das Motto von Lorens kooperativem Zusammenarbeitscoach: erst verstehen, dann verstanden werden. Dieses Motto finde ich super und es passt voll gut zu unserem ersten Thema, nämlich dem Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Dann würde man auch sagen, wir wollen erstmal versuchen, die Amerikaner zu verstehen und dann hoffen, dass wir verstanden werden. Denn die Amerikaner haben eine neue sicherheitspolitische Strategie herausgegeben, Donald Trumps Leute, ja, und das ist im Prinzip das Scheidungsdokument für das westliche Bündnis. In dieser Beziehung hakelt es so, da hilft kein Beziehungscoach mehr, da ist nur noch Trennung angesagt.
Aber wenn wir uns jetzt ganz doll Mühe geben und zusammenarbeiten, das Zusammenarbeiten üben, dann wird es vielleicht noch was. Also im Ernst, das ist kein Scheidungspapier, das ist maximal das Dokument einer Schizophrenie. Denn die Amerikaner, die uns offenkundig nicht mehr verstehen, und dann den Punkt kommen wir gleich, die uns offenkundig nicht mehr verstehen wollen, haben da ein Dokument zusammengebaut, das sich ja mit der ganzen Welt auseinandersetzt, mit ihrer Hemisphäre, also den beiden Amerikas, den beiden Nord- und Südamerikas, und natürlich auch mit Europa. Und dann stehen da Sätze drin, wo sie denken, wow, die wollen uns wirklich ans Leder, die finden uns richtig doof, so wie wir sind oder wie sie glauben, dass wir sein. Und dann kommen Passagen, ganz lange auch, wie toll wir sind. Und dass wir doch ganz wichtig sind, auch im Kampf der Rivalität mit China. Also ich, ehrlich gesagt, bin aus diesem Dokument nicht richtig schlau geworden. Es ist Schizophrenie. Und die Amerikaner wissen offenkundig nicht, wer wir sind. Aber in Wahrheit scheinen sie auch nicht genau zu wissen, wer sie selber sein wollen.
Das finde ich nicht. Ich finde im Gegenteil, es ist das Dokument eines Identitätswechsels, also sowohl nach innen als auch nach außen. Diese National Security Strategy of the United States of America, die da vorgelegt wurde. Und die machen Schluss, Remedur, klaren Schnitt mit eigenen außenpolitischen Kontinuitäten, die in den letzten, ich weiß nicht, 30 Jahren galten. Also alles, was Nation Building im Ausland, ja, Verbreitung von Demokratie und den sogenannten westlichen Werten. Also das, was sozusagen der gute alte Linke für den amerikanischen Imperialismus hält, damit ist jetzt Schluss. Das Kuriose ist sozusagen, der 70er-Jahre-Linke müsste sich über dieses Papier total freuen, weil die Amerikaner jetzt selber sagen, Leute, dass wir auf der ganzen Welt immer Krieg geführt haben, das war echt ein Fehler, aber es hat auch gar nichts gebracht. Es sind nur unsere Soldaten und Soldatinnen dabei gestorben und wir haben irgendwie nichts davon gehabt. Es waren nicht die amerikanischen Interessen, denen das gedient hat, ja, Irak, Afghanistan, was soll der ganze Scheiß, das lassen wir jetzt alles. Da jubelt natürlich der antiimperialistische Linke in mir und sagt, ja, Donald, du bist auf dem richtigen Weg.
Naja.
Zieht euch zurück, bring the boys home.
In Wahrheit ist es ja nur eine Reduzierung des Spielfeldes, auf dem die Amerikaner dann aber noch viel imperialistischer vorgehen wollen. Denn sie definieren die beiden Amerikas, insbesondere also Südamerika, als ihre Einflusszone und da hat gefälligst zu passieren, was sie sagen, was Donald Trump sagt. Und wenn nicht, dann kommt eben der größte Flugzeugträger, den die Amerikaner haben und legt sich vor die Küste Venezuelas und der ist fast so groß wie dieses Land.
Ja.
Und das nenne ich dann wirklich einen Imperialisten und ich bin bestimmt kein Linke der 70er Jahre, Das ist Imperialismus. Das ist, was immer man von Maduro hält, und der ist ein kommunistischer Diktator, der das reichste Land der Erde, potenziell reichste Land der Erde, Venezuela, in ein Armenhaus verwandelt hat mit seinem Wahnsinn. Aber trotzdem ist es kein Grund, mit ihm quasi einen Krieg anzuführen. Zumindest nicht einfach so. Also das Abschwören von Imperialismus und von amerikanischem Machtgehabe steckt da ja gar nicht drin.
Nein, das ist die
Aufteilung. Man sagt nur, wir machen das nicht mehr so weit weg entfernt.
Genau, es ist die Aufteilung der Welt sozusagen. Es ist das Anerkenntnis. Also pass auf, das Spannende an diesem Papier ist, dass das Papier schriftlich festlegt, deshalb reden wir jetzt auch darüber, es legt schriftlich etwas fest, was man schon seit langer Zeit kommen sieht, was jetzt aber auch anerkannt wird. Amerika ist nicht mehr stark genug und auch nicht willens genug, seine Interessen auf der gesamten Welt zu verfolgen, sondern zieht sich sozusagen zurück auf das, was hier in diesem Papier immer westliche Hemisphäre heißt. Und in der westlichen Hemisphäre allerdings passiert dann nicht sozusagen gegen die amerikanischen Interessen oder gegen die amerikanischen Wünsche. Und da steht ein Satz, wir werden Wettbewerbern außerhalb unserer Hemisphäre die Möglichkeit verweigern, Streitkräfte oder andere bedrohliche Fähigkeiten in unserer Hemisphäre zu positionieren oder und so weiter. Das ist total irre.
Nichts Neues.
Nichts anderes haben die Russen in der Ukraine gemacht. Vergessen Sie das bitte nicht. Ja? Das ist der Grund für den russischen Angriff auf die Ukraine, dass die Russen gesagt haben, die Ukraine gehört zu unserer Interessenssphäre. Und bevor die in die NATO kommt oder sich dem Westen zu sehr zuwendet, dann erobern wir sie lieber. Und das Verrückte ist, dass wir einen Krieg führen mit irrsinnig vielen Mitteln gegen ein Land, was sich so verhält, wie die Amerikaner jetzt sagen, dass ihre nationale Sicherheitsstrategie ist. Da würde ich sagen, à la Bonheur. Da könnte Herr Merz und Macron und alle können dann nochmal nachdenken, auf welcher Seite sie hier eigentlich stehen.
Erst verstehen, dann verstanden werden. Augstein, ich verstehe Sie nicht. Sie können doch nicht im Ernst behaupten, dass Wladimir Putin das Recht hat, und zwar völlig unabhängig von dieser amerikanischen Sicherheitsstrategie, zu sagen, dieses Land gehört in meine Hemisphäre, weil ich es gerne so hätte. Das hat eine Zeit lang woanders hingehört, aber jetzt hätte ich es gerne zurück. Ich möchte es gerne in meiner Hemisphäre haben. Ich fand das mit der Sowjetunion gar keine so schlechte Idee. So läuft es doch nicht. Das wissen Sie doch auch. Und im Übrigen glauben Sie doch nicht im Ernst, dass dieses Papier die Tinte wert ist, die da drauf ist, in dem Augenblick, wo irgendetwas passiert in der weiten Welt, wo Amerika seine wirtschaftlichen Interessen bedroht sieht. Und zwar völlig unabhängig davon, wie nah oder fern vom eigenen Hinterhof das dann entfernt sein mag, dann werden die intervenieren. Sie haben schon den Kongo mit Interventionen bedroht, ich glaube Somalia auch und ich weiß nicht was, den Sudan wahrscheinlich auch schon. Und dann ging es, glaube ich, immer auch sehr stark um Bodenschätze.
Warte.
Insofern gibt es diese Projektion von, wir sind Weltmacht Nummer 1, früher haben wir das versucht als Ordnungsmacht zu definieren und auszuüben, nicht immer mit gleichem Erfolg. Jetzt ist es einfach die Projektion amerikanischer Stärke zur Erringung geschäftlicher Erfolge.
Weiß ich nicht, ob Sie das nicht jetzt ein bisschen, das ist interessant, dass Sie wollen das tief hängen, dieses Papier.
Wir wollen es ja gemeinsam einordnen, jetzt mal
ja,
im Ernst.
Ich hänge es
tatsächlich tiefer.
Sie hängen es tief, wahrscheinlich weil Sie, so wie die allermeisten Kommentatoren und die allermeisten Mitglieder dieser politischen Kommentatoriatselite in Deutschland oder der Politikelite in Deutschland das Gefühl haben, dieses transatlantische Bündnis ist so stark Teil gerade auch der westdeutschen DNA, dass man sich ein Leben ohne das gar nicht mehr vorstellen kann. Und was wir aber beobachten oder was ich jedenfalls beobachte, ist, dass die Amerikaner sich verändert haben. Das sind nicht mehr die Amerikaner, die wir früher kennengelernt haben, als Sie und ich klein waren sozusagen. Das sind andere Amerikaner, die wollen andere Sachen, die haben ganz andere Werte. Dieses Papier ist vor allen Dingen ein Dokument einer tiefen kulturellen und Werteentfremdung. Und das sehen Sie daran, dass die deutsche Politik gegenüber diesem Papier ja auch irgendwie ganz hilflos reagiert. Da wird dann zwar gesagt, ja, wir lassen uns von euch aber nicht sagen, wie wir hier unsere Migrationspolitik machen sollen oder so. Aber in Wahrheit haben wir dazu gar nichts zu sagen, weil wir noch längst nicht an dem Punkt sind, anzuerkennen, dass diese Amerikaner mit uns so gar nichts mehr anfangen können. Es ist fast ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dem zuzugucken.
Also darauf, glaube ich, kann man zwei Sachen erwidern. Erstens würde ich mal plakativ sagen, dass McDonald's, Coca-Cola, Musik, Kino und ebenso Alltagskultur, die ja ganz stark amerikanisch geprägt ist, stärker ist als Donald Trump und dieses Papier. Auch stärker ist als seine Bewegung, die er ja repräsentiert. und die all das will, beziehungsweise nicht mehr will, was Sie da gerade beschreiben. Erstens, der kulturelle Unterstrom ist also viel, viel stärker, als dass Donald Trump ihn so einfach aus dem Bett lenken könnte. Und zweitens, und darum kam ich auf die Schizophrenie in diesem Papier, wissen die Amerikaner vor allen Dingen nicht, wer sie selber sind oder sein wollen. Und das können sie an ganz verschiedenen Punkten erkennen. Denn in diesem Text sind auch ganz lange Passagen, wie toll die Europäer sind und wie tolle Erfindungen sie immer noch machen und weltweit Märkte dominieren und so weiter und so fort. Das heißt, da spricht auch eine ganz große Menge Respekt.
Das stimmt, Sie haben recht. Die Amerikaner haben uns noch nicht aufgegeben. Das ist ja das Kuriose. Sie stellen fest, also die Amerikaner stellen fest, dass wir dabei sind, unsere Identität zu verlieren. Das steht in diesem Papier drin, ja, dass Europa, es gibt einige Länder, die in 20 Jahren, das ist gar nicht klar, die sozusagen nicht mehr sie selber sein werden in 20 Jahren, und zwar wegen der Migration, das steckt natürlich dahinter. Das heißt, die Amerikaner befürchten einen kulturellen Wandel in Europa und glauben deshalb sozusagen, wir entfernen uns von ihnen, Klammer auf, das ist das klassische Muster übrigens einer zerrütteten Ehe, nicht, dass man immer sagt, ich bin ja eigentlich gutwillig, aber sie hat sich so weit von mir entfernt, ich möchte dich, aber sie versteht mich überhaupt nicht. Ich komme auf sie zu, aber sie wendet sich ab. Also so ist praktisch, deshalb ist es auch fast ein bisschen komisch.
Sie haben das nicht komplett gelesen.
What?
Genau hinter dem Paragraphen, hinter dem Absatz, den Sie jetzt referieren und auch persiflieren, vollkommen zu Recht, genau das steht da drin, folgt ein Absatz, der lautet: Und trotzdem bleiben die Europäer, bleibt Europa, strategisch und kulturell lebenswichtig für die Vereinigten Staaten. Der transatlantische Handel bleibt einer der Pfeiler der globalen Wirtschaft und des amerikanischen Wohlstandes. Europäische Sektoren vom verarbeitenden Gewerbe bis zur Technologie, bis zur Energie bleibt um die Welt am meisten robusten und stärksten. Europa ist die Heimat von Top Scientific Research und weltweit führender kultureller Institutionen. Also viel tiefer kann man sich ja nicht verbeugen. Und wie gesagt, das steht in demselben Text,
ja,
wie all das, was Sie gerade
und
gesagt
deswegen,
haben.
Und deswegen, und gerade weil...
Die wissen nicht, was sie wollen. Das ist doch das eigentliche Problem.
Nein, sie können das nicht, sie interpretieren es eben nicht. Erst verstehen, dann verstanden werden wollen. Sage ich doch, sie verstehen überhaupt nicht, was da steht. Da steht... Weil die Europäer potenziell für die Amerikaner so wichtig sind, ist es für die Amerikaner so wichtig, dass wir uns nicht noch weiter verändern, dass wir auch auf den rechten, und zwar wirklich auf den rechten Weg kommen. Deshalb freut sich ja auch die AfD so, weil das ganze Papier ist im Grunde als so eine Art AfD-Wahlprogramm, so wie Elon Musk ja schon versucht hat, für die AfD einzugreifen.
Aber das hat doch einen anderen Grund.
Nee, das hat einen anderen Grund.
Sie verwechseln, ich glaube, ich weiß jetzt, warum Sie es nicht verstehen.
Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was Sie nicht verstehen, muss ich es zuerst nochmal sagen, nochmal ganz deutlich. Die Amerikaner möchten aus den Gründen, die Sie eben skizziert haben, ein Europa, das den gleichen ideologischen Weg einschlägt wie Sie selber, und Sie schreiben, dass Sie alles dafür tun werden, um Europa auf diesen Weg zu bringen. Hallöchen, kann ich da nur sagen. Da können sich die ganzen linksliberalen, linksgrün versifften JournalistInnen in Deutschland aber ganz warm anziehen, wenn sozusagen J.D. Vance und Konsorten hier rüberkommen und die mal richtig auf Linie bürsten.
Da werden mir die Augen feucht.
Die Anja Raschke ist dieser Welt.
Aber Sie haben... Grüße gehen raus. Also an Frau Reschke und ihren Namensvetter Georg Restle, mit dem ich unlängst mal das Vergnügen hatte zu diskutieren. Es war sehr lustig. Der sah das natürlich alles ganz anders mit dem linken, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der so ein großer Dorn im Auge von J.D. Vance und Donald Trump zum Beispiel ist, zumindest in ihrem eigenen Land. Aber ich glaube, das Interessante ist, dass es ein Missverständnis sein könnte, noch einmal hindeutend auf quasi schizophrenieartige Züge in diesem Papier, dass nämlich vor allem die Europäische Union im Visier steht. Und das hat natürlich auch erneut handfeste ökonomische Gründe. Also Elon Musk möchte die Europäische Union weghaben, kaputt haben, weil sie irgendwie ein antinationales, supranationales Gebilde ist und darum seiner Ideologie nicht passt, sondern weil sie ihn bedroht mit Strafzahlungen, weil sein Laden sich nicht an die Regeln der Europäer hält, an die rechtlichen Richtlinien und Marktregulierungen der Europäischen Union hält, und die können das halt durchsetzen. die sind stark genug. Also Elon Musk hat Respekt, bisschen Angst vielleicht sogar, Verlustangst vor dieser Europäischen Union, weil sie ihn mit richtig viel Geldstrafen überziehen kann. Und darum wird das vielleicht jetzt so irgendwie überhöht und überblasen. Es geht aber hier letztlich um geschäftliche Interessen. Und das kennzeichnet die ganze Politik von Donald Trump. Deshalb glaube ich, ist das die überzeugendere Erklärung für das, was da drin steht.
Stopp, es ist, jetzt haben wir es nochmal schwarz auf weiß. Sie wollen das kleinreden. Pete Hegseth, ja, der wirklich bemerkenswert eigenartige neue Verteidigungsminister, heißt es ja nicht mehr, Kriegsminister in Amerika, hat gerade eine Rede gehalten, kurz vor der Veröffentlichung dieser Strategy, und zwar in der Reagan Memorial Library, wo er gesagt hat, Trump sei der eigentliche Erbe Reagans und so weiter und so weiter. Und wo er eben auch nochmal ausgeführt hat, worin der ideologische, das ist ein ideologisches Paradigmenwechsel, nennt man sowas, was die Amerikaner da durchmachen. Ja, out with utopian idealism, in with hard-nosed realism. Und dann bezieht er sich auf Caspar Weinberger, den Verteidigungsminister unter Reagan, und eben auf Powell, den damaligen Stabschef. Vielleicht ältere Semester erinnern sich vielleicht noch an diese Kollegen. Weinberger, Powell haben eine wirklich sehr, sehr berühmte verteidigungspolitische Strategie damals entwickelt. Wann sollen amerikanische Truppen in Übersee eingesetzt werden? Das waren sozusagen aus den Erfahrungen des Vietnamkriegs so eine Liste von Truppen, wo selbst jemand wie ich, der so quasi pazifistisch ist, sagen würde, ja, okay, wenn diese ganzen Kriterien erfüllt sind, dann verstehe ich auch, dass Soldaten eingesetzt werden. Klammer auf, diese Kriterien sind halt nie erfüllt. Und deshalb hat sich auch danach nie wieder jemand daran gehalten, an diese Strategie, die total vernünftig ist. Wirklich ein ganz grundvernünftiges militärtheoretisches Papier. Das holt Herr Hegseth jetzt aus der Schublade und sagt, hier, so wollen wir unsere Kriege führen und nicht so wie die Neocons, also die eigenen Leute, ja, die eigenen Republikaner das gemacht haben, Nation Building im Ausland, überall die Truppen und so, die Kriege führen und um amerikanische Dominanz überall hin zu projizieren, sondern wir führen Kriege nur noch, wenn wir sie gewinnen, wenn wir genau wissen, was wir wollen, wenn wir auch wieder rauskommen, wenn wir die Unterstützung der Öffentlichkeit haben, diese ganzen Weinberger-Punkte, wo man sagt, wow, das ist ein Paradigmenwechsel.
Nein. Das haben die Amerikaner immer gesagt, sie haben sich nur nicht dran gehalten. Ein Paradigmenwechsel entstünde, wenn sich die Amerikaner erstmals daran halten würden. Und selbst wenn das der Fall wäre, hätte es ja immer noch nichts zu bedeuten im inneren Verhältnis, kulturellen Verhältnis zu den Europäern. Denn wir sind ja, wenn überhaupt, dann immer nur mit den Amerikanern irgendwo hingegangen und nicht alleine irgendwo hingegangen. Das heißt, sollten die Amerikaner also sagen, einen Afghanistan-Krieg führen wir nie wieder, dann führen die Deutschen ihn auch nie wieder, weil sie ihn nur mit den Amerikanern führen könnten. Ja gut, das wäre dann eine Veränderung von mir aus. Aber das Interessantere ist doch, wollen die mit der Europäischen Union und den Europäern zusammenarbeiten und wenn ja, wie? Oder sind sie darauf aus, die Europäische Union kaputt zu machen?
Ich verstehe sie nicht.
Und da gibt es keine klare Antwort drauf.
Aber ich verstehe sie nicht. Jetzt tun sie doch nicht so. Die große Scheiße, Entschuldigung, in der wir stecken im Nahen und Mittleren Osten, die ja die Amerikaner angerichtet haben, weil sie überall in den Ländern militärisch interveniert haben und die ganzen diktatorischen Regime dort destabilisiert haben und abgeräumt haben. Und jetzt sagt der amerikanische Verteidigungsminister, jahrelang führte uns eine parteiübergreifender Konsens aus neokonservativen und liberalen Internationalisten von einer Katastrophe in die nächste. Wo ich als Linker sage, ja, vollkommen richtig. Und das habe ich euch auch schon vor 10 Jahren und vor 15 Jahren gesagt. Und übrigens ist aus dem Grund Gerhard Schröder nicht mit in den Irakkrieg gezogen, was Angela Merkel gemacht hätte. Das heißt, dieser Verteidigungsminister, der Amerikaner, sagt jetzt, das war alles ein großer Mist, den wir damals gemacht haben. Und Sie wollen jetzt sagen, irgendwie, nö, es ist gar keine große Veränderung in der amerikanischen Politik. Dann weiß ich nicht, worüber wir hier überhaupt reden. Sie müssen sich vorstellen, dass dieser Chef sozusagen des Kriegsministeriums sagt, diese Kriege waren falsch und überflüssig. Hallo? Aber wann hat es das schon mal gegeben?
Donald Trump und seine Lurche haben über Kriege, die ihre Vorgänger, Achtung, Vorgänger, angefangen, fortgesetzt oder beendet haben, schon alles Mögliche gesagt. Donald Trump wollte den Afghanistan-Einsatz der Amerikaner in seiner ersten Amtszeit, vor seiner ersten Amtszeit, beendet haben, nie begonnen haben, dann aber wirklich beenden in der Amtszeit. Und am Ende hat er Joe Biden vorgeworfen, dass der ihn beendet hat, indem er abgezogen ist. Verstehen Sie das? Verstehen Sie, dass Sie versuchen, jemanden zu verstehen, der nicht alle Schrauben im Zaun hat?
Ja.
Und das ist halt Donald Trump.
Aber
und diese Moment, es ist
Punkt.
Schon wichtig, dass die Bewegung die er da steht und auf der er surft, ja,
genau,
das so haben möchte. Diese Art isolationistische Bewegung in den USA ist aber nun wirklich nicht neu. Erinnern Sie sich, wenn wir schon historisch reden, wie die Amerikaner in den 40er Jahren, End-30er, 40er Jahren, sich gewunden haben, bis sie in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind.
Monroe-Doktrin. Die Monroe-Doktrin, die ist noch ein bisschen älter, aber die galt zu der Zeit noch. Und auf die bezieht sich der amerikanische Kriegsminister ganz ausdrücklich, nee, das Strategiepapier, Entschuldigung, bezieht sich ganz, ganz ausdrücklich auf die Monroe-Doktrin. Das ist ja das historisch Interessante. Und Sie können es sich natürlich ganz leicht machen und sagen, das sind alles irre und deshalb ist alles, was die reden, irre und bedeutet gerade mal gar nichts, weil Donald Trump verrückt ist. Und dann unterschätzen Sie nochmal. Ich meine, ich kann es Ihnen einfach nur, schreiben Sie sich in Ihrem komischen Kalender rein und gucken Sie dann in 5 Jahren nochmal nach. Das hier sind die Vorboten, die deutlichen Zeichen eines tiefen kulturellen, politischen Entfremdungsprozesses zwischen Amerika und Westeuropa. Und darüber kommen wir nicht hinweg und wir werden auch nie wieder zurückkommen.
Vielleicht verändert sich was. Aber zum Beispiel, wenn wir sie jetzt schon so ernst nehmen und ihr Papier, steht da ja auch drin, dass die Amerikaner dringend auf die Europäer, ihren großen Markt, 450 Millionen Konsumenten, sehr wohlhabend, sehr saturiert, sehr belastbar, angewiesen sind, wenn es um die Rivalität, vielleicht sogar Systemkonkurrenz mit China geht. Das heißt, die Frage, kann Amerika ganz alleine auf der Welt sein und alleine seinen Erfolg finden, ist doch schon dadurch beantwortet, dass man sagt, naja, wir finden euch schon ziemlich doof mit der Europäischen Union, aber könnten wir uns helfen, dann aber bitte, wenn es darum geht, gegen China anzutreten. Daran merken Sie, dass das nicht wirklich ganz stimmig ist und dass vor allen Dingen ganz lange große Linien eben nicht gebrochen sind und mutmaßlich auch nicht brechen werden. Lange Linien, die da heißen, die kulturelle Nähe zwischen Amerika und den Europäern ist enger, viel enger, als die kulturelle Entfernung zwischen Amerika und anderen großen Blöcken in der Welt. Und das wird doch bleiben. Das ändert doch so ein Papier nicht.
Ja, es wird besonders Großbritannien und Irland wird auch erwähnt. Ja. Wie bedeutend Irland ist.
Mir fehlte ein langer Absatz zur Milchwirtschaft Irland und was sie für das transnationale und internationale beziehungsweise globale Zusammenarbeiten und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China bedeutet.
Ich glaube, Ihre Haltung, lieber Kollege Blome, ist eine typische westeuropäische, typische deutsche Haltung zu dem Thema.
Jetzt mal stimmt an dieser Stelle, mein lieber Kollege. Ich versuche nämlich seit 10 Minuten, Sie aus den historischen Höhlen.
Gut, das ist aber das Einzige, das interessiert mich aber. Weil Sie müssen mal aus Ihrem komischen kleinen innenpolitischen Moosport hier rauskommen. Gucken Sie mal über Ihren komischen RTL Berliner Tellerrand, Herr Kollege. Ja?
Das haben wir jetzt 10 Minuten lang gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen.
Ich bin nämlich Diplompolitologe. Wussten Sie das eigentlich? Ich bin Diplompolitologe. Ich könnte mir Dippel-Poll auf meine Visitenkarte schreiben und das wäre nicht gelungen. Mhm. Okay. Entschuldigung.
Kollege Augstein, das bewundere ich sehr, wobei Dippel-Poll, das klingt wie eine Hautkrankheit. Das tut mir leid. Ist das heilbar? Muss man, also nicht, dass Sie jetzt hier anfangen.
Es ist nichts Unanständiges.
Auseinanderzufallen oder so, sich zu dematerialisieren. Heute? Also nochmal jetzt zurück. Das wirklich Interessante an diesem Papier ist doch was anderes. Jetzt haben wir wirklich, sind wir bis zur Monroe-Doktrin zurückgelaufen, Mama Mia. Das Interessante ist doch, der beinahe tagespolitische Anspruch der Amerikaner, die vermeintlich so auf Isolation und ihre Hemisphäre, die beiden Amerikas, fokussiert seien. Also dieser globale Anspruch, Parteien ihres Schlages zu befördern, eine supranationale Organisation, einen Staatenverbund aufzulösen von innen, wie die Europäische Union einer ist. Dieser Anspruch, den nehme ich total ernst. Diese Wellengleichheit zwischen MAGA-Bewegung mit einem inzwischen echt offenen Ende in Richtung Rechtsextremismus und Neonationalismus in den USA und der AfD, die an ihrem rechten Rand ja eine ähnlich offene, diffundierende Flanke in diese radikalen Milieus hat. Also wenn da so eine Art internationale der Rechtsextremisten und Rechtsaußen entsteht, vielleicht gibt es die sogar schon, aber jetzt quasi auf regierungsamtlichem Level, dann wird es wirklich interessant. Dann wird es wirklich spannend und gefährlich. Und darüber müssten wir doch reden.
Blume. Vollkommen richtig, aber das ist genau, das unterstützt ja das, was ich sage. Wir haben eine große, da ist ein großer Paradigmenwechsel unterwegs, ein großer kultureller Wandel, und die Amerikaner suchen dafür Verbündete in Europa und finden sie in allen westeuropäischen Ländern, im Osteuropa auch und in Deutschland eben bei der AfD. Ja klar.
Okay, Augstein, ich stelle fest, an der Stelle kommen wir nicht zusammen. Alles, was quasi minütlich passiert, ist Teil eines fundamentalen, unaufhaltsamen, einmal eingeleiteten, nie wieder revidierbaren Kulturwandels. Auch zum Beispiel die tagespolitische Entscheidung, ob irgend so ein AfD, Baden-Württemberg-Spitzenkandidat namens Frohnmeier, jetzt zu so einer Republikanerparty feiert, fährt in New York und in Washington, glaube ich. Und da natürlich dann hofiert und empfangen wird. Ich glaube, der bekommt sogar halt eine Art Preis, weil man eben die AfD unterstützen will. In dem Augenblick, wo aber mal in Amerika eine andere politische, tagespolitische Strömung oder meinetwegen auch Koalition regieren würde, wäre das doch sofort zu Ende. Aber ich finde, müsste man jetzt der AfD sagen, so unterstützt zu werden von den MAGA-Leuten, ist eigentlich genauso schlimm wie die Unterstützung der Russen für das BSW oder für die Linke oder für wen auch immer. Also
nein.
Sind wir jetzt, ist es normal in einer globalen Welt,
dass mit ihnen los? Da
von außen bei uns in die Innenpolitik in der Form eingegriffen wird?
Sie sind doch ein Spaßvogel. Es werden jeden Tag werden irgendwelche Grünen oder CDU-Politiker nach Amerika eingeladen und fliegen da auf Staatskosten hin oder auch nicht auf Staatskosten, was weiß ich, und kriegen irgendwelche Preise und sind in irgendwelchen Transatlantikbrücken und George W., ich weiß nicht, Burns Stipendien und ich kann, das ist doch verrückt, was Sie da gerade sagen. Die transatlantischen Beziehungen, politischen Beziehungen laufen doch seit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie, wurden damals irgendwie groß von Amerika sehr befördert, diese Kontakte zu politischen Eliten in Westdeutschland, um sozusagen dieses neue Westdeutschland auf Linie zu bringen und zu gucken, dass wir sozusagen auch nicht irgendwie wieder aus der Spur tanzen. Jetzt gehört die AfD halt dazu. Ich meine, es ist ja kein Wunder, das ist ja halt die größte oder zweitgrößte politische Kraft in Deutschland. Natürlich werden die eingeladen. Ticken Sie noch ganz richtig, dass Sie sich darüber so wundern? Und Sie haben gesagt, eine neue Regierung in Amerika würde das nicht mehr tun. Ja, spinnen Sie denn? Eine Partei, die 25% hier hat. Na, natürlich werden die eingeladen und fahren darüber.
Aber es geht
doch
nicht um die Einladung. Es geht auch um die in diesem, noch einmal, von Ihnen so grundsätzlich missverstandenen Strategiepapier, um die offiziell angekündigte Unterstützung dieser Parteien für diese Parteien, damit sie die Verhältnisse mehr oder minder demokratisch umstürzen.
Das haben wir doch auch gemacht. Wir haben doch auch Obama unterstützt, sozusagen, soweit wir konnten. Es gab keinen einzigen Kommentator oder Politiker oder so, wenn die sich überhaupt geäußert haben zu den amerikanischen Wahlen, die gesagt haben, natürlich unterstützen wir Obama, natürlich unterstützen wir Biden, natürlich unterstützen wir Harris, damit bloß Trump nicht kommt. Haben wir doch auch gemacht. Natürlich haben wir uns alle eingemischt in den amerikanischen Wahlkampf.
Die Bundesregierung hat in ein Papier geschrieben, das stimmt doch gar nicht, das wissen Sie auch. Die Bundesregierung würde niemals in ein Papier schreiben, wir möchten gerne, dass die kommunistische Partei Amerika so unterwandert und so stark wird, dass sie das dortige System, so wie es existiert, umstürzen kann. Das würde eine Bundesregierung da nicht reinschreiben. Das schreibt auch die Europäische Kommission nicht rein. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, zwischen Donald Trump und Barack Obama würde ich Barack Obama wählen. Ja, okay, das mag sein. Aber das ist doch hier ein ganz anderer Anspruch. Jetzt finde ich, jetzt drehen sich echt das Gespräch
um.
Moment. Jetzt nehmen Sie dieses Papier überhaupt nicht mehr ernst, weil es Ihnen nicht passt.
Doch, ich nehme das Papier ernst. Im Gegenteil, in diesem Papier steht ja nicht drin, Leute, wählt die AfD. Das steht in diesem Papier nicht drin.
Da steht drinnen, die USA wollen diese Parteien so stark wie möglich machen,
ja,
damit sie die Verhältnisse verändern, damit sie die Europäische Union von innen kaputt machen. So.
Das steht da so auch nicht drin, aber man kann das sehr deutlich daraus lesen. Vollkommen richtig. Und genau solche Papiere und Äußerungen und Kommentare haben wir natürlich vor den Wahlen in Amerika gemacht, dergestalt, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass die Kräfte in Amerika gewinnen, die den transatlantischen Kurs so fortsetzen, wie wir ihn kennen. Hören Sie doch auf. Deshalb rede ich doch gerade davon, dass es ein Paradigmenwechsel ist. Diese Leute in Amerika ticken anders, haben andere Werte, haben andere Ziele und andere Inhalte und reden auch über andere Begriffe und suchen sich in Westeuropa Verbündete und in Osteuropa und finden sie auch. Und das ist sozusagen, jetzt haben sie im Grunde einen, einen Clash of Civilizations haben wir jetzt nicht mehr mit der islamischen Welt, sondern haben wir mit unseren eigenen Leuten. Weil hier treffen jetzt sozusagen zwei grundverschiedene Politik- und Gesellschaftsmodelle aufeinander und jeder sucht seine Verbündeten, wo er sie finden kann. Und wir können jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren gucken, wie das ausgeht. Und ich habe den Eindruck, es ist echt lustig, ich finde es interessant, dass sie das überhaupt gar nicht checken, weil sie es nicht checken wollen.
Nein, das die Magerbewegung die deutsche Demokratie herausfordert und jene Kräfte unterstützt, die hier als in Teilen gesichert rechtsextremistisch verbrieft sind, das nehme ich zur Kenntnis und nehme es ernst. Ich glaube, das ist nur etwas anderes als der pseudo-globale Anspruchsveränderung, Paradigmenwechsel, den Sie sonst beschreiben. Ich nehme das viel pointierter wahr und da nehme ich es ernst. Das große globale Gebrumme drumherum, da glaube ich keine Sekunde dran, weil es auch so widersprüchlich selbst in diesem so kurzen Papier ist. Und ich frage mich nur, ob die Europäische Union stark genug sein wird, dem zu widerstehen, sowohl dem globalen Gemöre der Amerikaner. Und da glaube ich ja, weil wir 450 Millionen sind. Und wie gesagt, wir sind eine Handelsmacht, vor der die Amerikaner mehr als Respekt haben sollten und auch, glaube ich, haben. Und das Witzige ist, ein kleiner Punkt nur, ein Detail. Um den Niedergang der Europäer zu beschreiben, steht in diesem Ding drinnen, wie sehr der Anteil am weltglobalen Bruttosozialprodukt der Europäer geworden ist. Von ungefähr 20% auf 14% geschrumpft, so über, keine Ahnung, zwei Jahrzehnte. Und der Anteil der Amerikaner ist genauso geschrumpft. Und aus unserem Schrumpfen dieses Anteils, wegen China und Indien und den aufstrebenden anderen Mächten, sagen sie, ihr seid fertig, aber von ihrem eigenen Schrumpfen sprechen sie nicht. Und damit haben Sie, sehen Sie, auf welchem Niveau dieses Papier ist. Das in seinen globalen Äußerungen.
Das Deprimierende an diesem Papier ist doch, dass einer der Hauptvorwürfe, den das Papier den Europäern macht, ist, dass sie durch die Migration aufhören, Europäer zu werden. Und gleichzeitig in dem Moment, in dem die Amerikaner so ein Papier machen, in dem sie diese echt bodenlose Sauerei reinschreiben, was macht da die EU? Sie verändert die europäische Asylpolitik in einer Art und Weise, dass jeder AfD-Politiker und jeder Magerpolitiker sagen müsste, na also, ihr könnt ja, ein Glück, dann seid ihr doch auf dem richtigen Weg. Denn de facto, das, was die Asylpolitik gerade macht in Europa, ist, sie wird im Prinzip abgeschafft als vorweggenommene Gehorsam, vorweggenommene Angst vor diesem rechten Rollback, der da kommt, schaffen wir die Asylpolitik ab. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Wir können jetzt vielleicht über die europäische Asylpolitik nicht mehr in der Gründlichkeit reden, wie es sein müsste. Aber ich will das Thema hier noch hinten ranhängen, um darauf aufmerksam zu machen, wie gefährlich das ist, sozusagen diesem rechten Druck jetzt so nachzugeben durch ein Aufgeben der eigenen, ehrlich gesagt, der eigenen Werte, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Denn das, was die Europäer da machen beim Asyl, ist ein Verzicht, ein Aufgeben der eigenen Werte.
Verstehen und verstanden werden. Das ist echt ein krasser Zug. Sehr schöne Überleitung zum nächsten Thema. Überhaupt keine Frage. Chapeau. Und gleichzeitig ein ganz bisschen perfide schon. Wissen Sie auch, ne? Zwinker, zwinker.
Entschuldigung, ich finde das auch gar nicht so lustig, weil wir können das hier im Detail nochmal besprechen.
Es ist nicht lustig, weil Sie jetzt eine Verschwörungstheorie, die amerikanische Regierung da propagiert, nämlich, dass es um eine Umfalkung ginge, dass großer Bevölkerungsaustausch im Gange sei und solche schrecklichen Dinge und dass wir uns quasi als Zivilisation in Europa abschaffen durch die Migration, das ist Verschwörungstheorie. Punkt. Absatz. Und Sie sagen jetzt, guck mal, die Europäer sind schon drauf eingestiegen, weil sie ihr Asylrecht verändern. Das ist ehrlich gesagt die Fortsetzung der Verschwörungstheorie, lieber Kollege. Denn alles, was dieses...
Ich meine, es ist einfach Zufall, dass das gleichzeitig passiert. Das hat nichts miteinander zu tun.
Nein, ich rede ja nicht vom zeitlichen oder kausalen Zusammenhang. Erstens hat es keinen kausalen Zusammenhang, denn dieses Manöver läuft schon deutlich länger, als dieses Papier alt ist. Und zum Zweiten spielt es auf völlig unterschiedlichen Ebenen oder wenn man so will, Eskalationsgraden. Wir reden von einer Verschwörungstheorie auf der einen Seite und, jetzt sag ich mal was, vom Vollzug des Rechts auf der anderen Seite. Denn nichts anderes ist die neue, veränderte, wenn man so will, Asylpolitik der Europäischen Union, die sagt, wer hier keinen Schutzanspruch hat, möge den Kontinent oder in diesem Fall auch Deutschland bitte wieder verlassen.
Okay, Abschiebezentren außerhalb Europas halten Sie für Vollzug des Rechts? Das wusste ich gar nicht, dass das Recht so ist, dass wir Leute in Drittstaaten verschiffen können, zu denen sie überhaupt keine Beziehung haben. Also um es mal klar zu sagen, da kommt jetzt einer irgendwie aus Syrien, den wollen wir hier nicht haben und wir dürfen ihn jetzt nach Somalia bringen. Das ist das geltende Recht, das ist mir neu. Das ist nicht das geltende Recht. Und wenn es das geltende Recht ist, bin ich froh, dass es bisher nicht angewendet wurde, denn es ist einfach eine menschliche Sauerei. Es ist eine Senkung der menschlichen Standards auf das Level der AfD und der MAGA-Leute.
Erstens hat nie jemand gesagt, dass man sie dann auf den Mars in irgendeine Zwischenstation, in irgendein Abschiebezentrum bringt. Wenn ich mit Vollzug des Rechtes spreche, dann meine ich die Frage, ob es auf Dauer gut ist oder auf Dauer eben doch der AfD vor allen Dingen zuträgt, wenn 9 von 10 Asylsuchenden in Deutschland bleiben können. Und zwar ganz egal, wie ihr Asylverfahren ausgegangen ist. Vollkommen gleichgültig, welchen Schutzstatus sie bekommen haben. Und wir haben uns hier schon über Syrien unterhalten, über die Ukraine unterhalten und die Frage, ob irgendwann, wenn der Bürgerkrieg, der Krieg einmal zu Ende ist, in Syrien ist er schon zu Ende, diese Menschen auch wieder zurückgehen müssen und ob dann Recht vollzogen wird, im Sinne von, der Schutzstatus ist beendet, weil der Schutzgrund weggefallen ist, also geht es zurück.
Mann, Blome.
Moment.
Das ist ja nicht so kompliziert.
Das Asylrecht ist nicht die Verbrämung und moralische Überhöhung von Einwanderungspolitik.
Mann, noch bevor die EU jetzt diese Richtlinien da, die sind ja noch nicht gesetzt, aber das ist sozusagen, da geht offensichtlich der Zug in diese Richtung. Was ich finde, ist quasi eine Entmenschlichung dieses Rechts. Sie finden es komplett folgerichtig. Gut, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber noch bevor das passiert ist, hat der Bundestag ja mit der Regierungsmehrheit beschlossen. Ganz kurz.
Ich möchte nur eins festhalten. Wir reden über Leute und wie man mit ihnen künftig verfahren möchte, sicherlich strenger als zuvor, die in Europa oder in Deutschland keinerlei Aufenthaltsrecht haben.
Und, ja,
über die reden
ja,
wir.
Und die können jetzt auch nach Afrika gebracht werden, auch wenn sie dann noch nie vorher waren. Das ist jetzt dann auch, darüber reden sie dann auch. Die Italiener haben das versucht mit Albanien, da hat die italienische Justiz ihnen das um die Ohren gehauen. Jetzt kommt Brüssel sozusagen, der Neofaschistin Meloni, zu Hilfe. Das gehört dann alles zur Realität dazu. Und was ich eben sagen wollte, ist, der Bundestag hat neulich gerade beschlossen, dass diese sichere Herkunftsstaatenregelung, wird jetzt ein bisschen detailliert, aber ist egal, die kann man jetzt ohne Zustimmung des Bundesrates machen. Was meinen Sie, warum die das beschlossen haben? Ach so, weil im Bundesrat die Grünen immer noch in einigen Länderparlamenten sitzen und denen war das zu kompliziert. Das heißt, die umgehen auch das eigene, sie quetschen auch das eigene Staatssystem. Das heißt, der Bundesrat wird hier ganz bewusst entmachtet, weil im Bundesrat immer noch migrationsfreundliche, in Anführungsstriche, Stimmen laut werden können, nämlich durch die Grünen. Also versucht man, den Bundesrat zu umgehen und macht das dann per Gesetz. Und das ist genau, das ist nur ein Detail, Blome. Es ist nur ein winziges Detail. Aber das Detail ist wichtig, weil es zeigt, dass wir einen großen kulturellen Wandel erleben.
Nein.
Und dieses MAGA-Papier ist Teil dieses kulturellen Wandels. Das gehört, ehrlich gesagt, alles zusammen. Denn nur in diesem Gesamtbild macht es Sinn.
Ich glaube, man sollte sich ein bisschen genauer anschauen, ob das Mosaikstück, das man da hat, das Puzzlestück, wirklich in die Lücke passt, in die sie es gerade reingehämmert haben. Und turns out, nein, tut es nicht. Denn sichere Herkunftsstaaten und die Grünen haben sich sehr, sehr schwer getan, andere Länder dazu zu erklären, sind Staaten, wo die Leute, die von dort hierher kommen, um Asyl zu suchen, mit weniger als 5% Aussicht hier einen Schutzstatus bekommen. Wenn das langjährig der Fall ist, dann kann man diese Staaten also zu sicheren Herkunftsstaaten machen. So ist quasi die politische Idee. Also Länder, die aus denen zwar Asylsuchende kommen, die aber nie einen Anspruch haben, werden auf ein anderes Level gestuft, damit man mit diesen Verfahren, die ja trotzdem noch stattfinden, schneller klarkommt.
Das war doch gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist
doch,
das Prozedurale.
Es geht darum, den Vollzug zu verbessern, den Vollzug zu vereinfachen, weil das Vollzugsdefizit dafür sorgt, dass uns hier die Parlamente wegkippen in Richtung AfD.
Ja, das meine ich doch.
Die nehme ich mit Recht. Ja, aber das ist halt keine Verschärfung des Rechts, es ist Vollzug des Rechts.
Und die Grünen haben sich dem Rechtsvollzug entgegengestellt.
Ja.
Der Bundesrat, also das heißt sozusagen, die eine Verfassungssäule, eine verfassungsmäßige Säule der Bundesrepublik Deutschland hat sich dem Rechtsvollzug entgegengestellt auf Wunsch einer grünen Partei, die in den Länderparlamenten beteiligt ist. Und deshalb muss jetzt der Bundesrat umgangen werden. Und das finden sie vollkommen okay. Und das macht man deswegen, damit die AfD nicht noch mehr Stimmen bekommt. Mann, Blome, davon spreche ich doch gerade. Das nennt man einen kulturellen Wandel. Wenn der Bundesrat aus solchen Gründen entmachtet wird, ist das ein Zeichen für einen kulturellen Wandel. Das ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schicken Sie uns Post. Schicken Sie dem Kollegen Blome irgendwie so irgendwelche
also Sie meinen, okay,
Lecithin-Tabletten für sein Gehirn.
Ich glaube, kann nicht mehr. Ich habe jetzt verstehen und verstanden werden.
Ich kann nicht mehr.
Verstehen und verstanden werden. Ich sage jetzt Ihnen einen Satz. Und darauf können wir uns dann beide einigen. Der kulturelle Wandel, von dem Sie sprechen, ist in Wahrheit die wenigstens partielle Rückkehr der Vernunft. Gerade in Fragen von Migration und Asyl. Wenn Sie das jetzt als kulturellen Wandel sehen wollen, meinetwegen, dann ist es kultureller Wandel. Für mich ist es einfach nur ein sehr überschaubarer Punkt, wo langsam aber sicher ein bisschen gewisser Realismus und Vernunft wieder einkehrt, die vorher diesem System nicht innewohnten oder nicht mehr genügend innewohnten. Und alles andere bei MAGA und Trump und deren Träumen von einer anderen Welt, wo nur noch 25 Tech-Bosse alles bestimmen und ewig leben können, sehen wir beim nächsten Mal.
Dass ich das anders sehe, wird Sie alle nicht wundern. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Tschüss. Und jetzt will ich mein Himbeertörtchen haben.
Das steht doch hier für Sie.
Ich habe die ganze Zeit lang zugehört, Mama.